Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Sandra Pfister, guten Tag. Die deutsche Konjunktur steht auf der Kippe. Es fehlt nicht mehr viel zur Rezession. Dieses Thema beschäftigt viele Wirtschaftsinteressierte seit gestern intensiv. Und wir reden darüber auch gleich ausführlicher noch an der Börse. China, der Handelsstreit, die deutsche Automobilindustrie hat vieles verschlafen. Gerade werden viele Schuldige für die schlechter werdende Konjunktur ausgemacht. Einer aber fällt dabei oft unter den Tisch. Der Fachkräftemangel. Laut IW, das ist das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft, kostet der jedes Jahr rund 1% Wirtschaftswachstum. Die Faustformel lautet, wo heute Azubis fehlen, fehlen morgen die Fachkräfte. Die gute Nachricht von heute liefert der Deutsche Industrie- und Handelskammertag. Der Trend zum Studium ist zwar ungebrochen, aber auch Berufsausbildungen sind unter Jugendlichen erstmals seit Jahren wieder stärker gefragt. Die Azubis sind im Schnitt älter, was darauf hindeutet, dass mehr Flüchtlinge, mehr Abiturienten und mehr Studienabbrecher eine Ausbildung machen. Dieter Nürnberger berichtet.
Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, DIHK, stellte heute die Ergebnisse einer Online-Umfrage von mehr als 12.000 Betrieben vor. Das Ergebnis zeigt, dass vor allem die demografische Entwicklung weiterhin große Auswirkungen hat. Für die Unternehmen eine Herausforderung, sagt Achim Derks, stellvertretender DIHK-Hauptgeschäftsführer.
Unterm Strich liegt schon daran, dass wir heute mehr als 150.000 weniger Schulabgänger haben als vor 15 Jahren. Deshalb ist der Wettbewerb auf Seiten der Betriebe größer. Und das führt eben dazu, dass diejenigen erfolgreich sind, die viele Praktika anbieten, die gut bezahlen, die vielleicht einen Auslandsaufenthalt anbieten. Oder aber auch die, die auch Schwächeren eine Chance geben und sich dort engagieren, indem sie Nachhilfe geben, indem sie Flüchtlingen helfen, die Sprachkenntnisse aufzubessern.
Eine Entwicklung, die sich in den kommenden Jahren noch verstärken werde. Doch immerhin bleibt die Anzahl der angebotenen Ausbildungsplätze in Deutschland stabil. Derzeit gibt es rund 1,3 Millionen Azubis. Die meisten Schwierigkeiten, Auszubildende zu finden, hat das Gastgewerbe und der Bereich Logistik und Transport. Auch das Baugewerbe tut sich weiterhin schwerer, obwohl hier die Besetzung der Ausbildungsplätze tendenziell zumindest zunimmt. Allerdings berichten die Betriebe auch von einer fehlenden Motivation vieler Auszubildender. Eine auf den ersten Blick mit über 60% sehr hohe Quote, sagt Hauptgeschäftsführer Derks. Allerdings.
Auf der einen Seite sind die jungen Menschen, die bei Themen wie Social Media und digitalen Themen durchaus fit sind und da auch was mitbringen, was den Betrieben hilft. Auf der anderen Seite haben sie zum Teil eine andere Vorstellung von Arbeit, als ihre Chefs haben. Also es ist sozusagen der Sprung für die jungen Menschen ins pralle Leben und von daher gibt es da durchaus dann auch Anpassungen, die beide Seiten sich abfordern müssen.
Was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass das Durchschnittsalter der Auszubildenden zunimmt, der Anteil von Studienaussteigern ebenso. Inzwischen sind rund 12% der Azubis älter als 24 Jahre. Positiv wertet der DIHK, dass immer mehr Flüchtlinge ausgebildet werden. Insgesamt sind es rund 45.000 deutschlandweit. Und sie sind vermehrt in den schlechter zu vermittelnden Ausbildungsbereichen wie Gastronomie, Verkehr und Bau anzutreffen. Sie benötigten zwar weiterhin gezielte Angebote beim Spracherwerb, doch berichten viele Unternehmen ebenso von einer großen Motivation der Flüchtlinge. Das Ausbildungsjahr hat am 1. August begonnen und laut Bundesagentur für Arbeit waren Ende Juli noch mehr als 200.000 Ausbildungsstellen unbesetzt.
Greta Thunberg segelt gerade in die USA, anstatt zu fliegen. Airlines gelten als die neuen Kohlekonzerne. Jede Tonne CO2, die wir in die Atmosphäre bringen, sagen seriöse Klimaforscher, lassen etwa 3 Quadratmeter Eis in der Arktis schmelzen. Allein mein Sommer in Irland hat laut CO2-Rechner des Umweltbundesamtes demnach 1,5 Quadratmeter Arktiseis schmelzen lassen. An diesem Punkt gibt es dann oft 2 Reaktionen. Die sagen, Flugscham ist ja gut und schön, aber es ist einfach nicht in Ordnung, jetzt die kleinen Verbraucher für den Klimawandel verantwortlich zu machen oder die Verantwortung dort abzuladen. Die andere Reaktion ist, ja, ich möchte was ändern, aber was bringt es schon, wenn ich als Einzelperson, wenn ich einfach nicht mehr fliege? Berechtigte Frage, was kann ich alleine ausrichten fürs Gemeinwohl? Und wir spielen die Frage weiter an Professor Joachim Weimann von der Uni Magdeburg. Guten Tag, Herr Weimann.
Guten Tag, Frau Pfister. Was kann der Einzelne tun? Wir haben ein Experiment gemacht, in dem wir festgestellt haben, dass Menschen zu kooperativen Leistungen auch dann in der Lage sind, wenn sie sich in großen Gruppen bewegen, wenn also ihr Einfluss auf das öffentliche Gut, um das es geht, sehr gering ist. Ein öffentliches Gut ist ein Gut, von dessen Konsum niemand ausgeschlossen werden kann. Also nehmen Sie das Klimasystem. Wenn wir das Klimasystem stabilisieren, profitieren alle davon, völlig unabhängig davon, ob ich dazu einen Beitrag geleistet habe oder nicht. Von daher ist die eigentlich rationale Reaktion, keinen Beitrag zu leisten, weil wenn mein Beitrag ohnehin verschwindend gering ist, nützt er eh nichts. Ich habe nur Kosten. Und wenn die anderen Beiträge leisten, umso besser, dann profitiere ich von einem stabilen Klimasystem. Und das wäre also rational. Aber was wir gesehen haben im Experiment ist, dass ein Anteil von etwa einem Drittel der Versuchspersonen dennoch bereit sind, kooperative Beiträge zu leisten zur Erstellung eines solchen öffentlichen Gutes. So, das ist erst einmal eine gute Nachricht. Da könnte man jetzt sagen, prima, dann können wir ja das Kooperationsproblem, also zum Beispiel das Klimaproblem, dadurch lösen, dass jetzt wenigstens ein Drittel aufhören zu fliegen oder sowas. Aber das Problem ist eben komplexer, weil was ist denn die richtige kooperative Verhaltensweise angesichts des Klimaproblems? Und da kann ich Ihnen ganz sicher sagen, auf Flugzeuge zu verzichten, auf Flugreisen zu verzichten, zumindest innerhalb Europas, ist sinnfrei. Ist leider das Problem bei der Lösung von großen Kooperationsproblemen, denken wir an Umweltprobleme, dass wir Menschen dazu neigen, sehr vorschnell und sehr plakativ und sehr, wie soll ich sagen, vordergründige Dinge zu tun, die aber häufig kontraproduktiv sind.
Wir springen auf die einfachste Lösung, auf Flüge verzichten, ja, weil sich das so einfach anhört. Erklären Sie noch mal kurz, warum das nicht angemessen ist, auf Flüge verzichten.
Ich will es mal an einem anderen Beispiel, wo es noch plastischer ist, verdeutlichen. Wir haben ein anderes Kooperationsproblem, ein anderes öffentliches Gut, das ist der Zustand der Weltmeere. Wir alle wissen, dass die Weltmeere durch Plastikmüll sehr stark verschmutzt sind, dass das eine große Gefahr ist für Ökosysteme, an denen wir alle hängen. Was machen wir in Deutschland und Europa? Reflexartig verbieten wir Plastikverpackungen, ersetzen Plastiktüten durch Papiertüten und vergessen dabei, dass die Papiertüte erstens eine schlechtere Ökobilanz hat als die Plastiktüte und zweitens, dass wir in Deutschland eine Verwertungsrate für unseren Müll haben, die über 99% liegt und dass der Anteil ganz Europas am Plastikmüll in den Weltmeeren unter 0,3% liegt. Das heißt, mit all dem Aktionismus, den wir in Europa und in Deutschland zeigen, tragen wir nicht ein bisschen, nicht mal einen Jota zur Lösung des eigentlichen Problems bei.
Da könnte man jetzt an vielen Punkten einhaken und ich könnte natürlich sagen, wir verschiffen jede Menge unseres Plastikmülls und dann landet doch der deutsche Plastikmüll in Malaysia.
Nein, stopp. Wir verschiffen 0,6%. Und das landet nicht im Meer, weil die Malaien sind ja nicht dumm. Die kaufen ja nicht unseren Müll, um ihn dann ins Meer zu schmeißen, sondern für die ist ein Rohstoff, den sie recyceln oder verbrennen wollen. Also das hat mit der Vermüllung des Meeres überhaupt nichts zu tun. Das wird immer so zusammengeschmissen und dann wird gesagt, ja, und das ist das große Problem. Nein, das große Problem, das sind die 99% Plastik, die aus den asiatischen Anrainerstaaten kommen und die deswegen daraus kommen, weil diese Länder nicht die Ressourcen haben, um Müllverwertung zu betreiben, wie wir es in Europa gewohnt sind. Das heißt, wenn wir das Problem lösen wollen, wenn wir es wirklich lösen wollen, wenn es ihnen wirklich um die Ozeane geht, dann müssten sie Geld in die Hand nehmen, unser Geld, ja, und das wäre dann der richtige kooperative Beitrag und müssten dieses Geld nehmen, um in diesen Ländern solche Systeme zu installieren, die wir schon lange haben, die dort aber völlig unbekannt sind.
Ist wenig populär, also, weil es kompliziert ist.
Es ist wenig populär, weil dann passiert irgendwo in, was weiß ich nicht, in Asien irgendwo etwas, das sieht keiner und das kann man nicht politisch gut verkaufen und dann kann man selbst auch nichts dran tun, außer zuzustimmen, dass die Steuergelder, die man zahlt, eben für diesen Zweck verwendet werden. Und das verschafft nicht so das schöne, gute Gefühl, das wir haben, wenn wir die Papiertüte nutzen anstatt die Plastiktüte. Und genauso ist es mit dem Fliegen. Ja, wenn Sie auf einen Flug verzichten innerhalb Europas, haben Sie das Gefühl, wow, ich habe jetzt was richtig aktiv für den Klimaschutz getan. Tatsächlich ist der Effekt null, weil der europäische Flugverkehr ist über den Emissionshandel erfasst. Das heißt, jede Tonne CO2, die Sie beim Flugverkehr einsparen, führt dazu, dass das Emissionsrecht, das die Fluggesellschaft dann nicht in Anspruch nimmt, von anderen Emittenten in Anspruch genommen werden kann. Das heißt, die Fluggesellschaft verkauft dann das Emissionsrecht und das wird dann woanders wahrgenommen. Es kommt also überhaupt nicht zu einer Einsparung.
Das ist Aktionismus, sagen Sie, oder Gewissensberuhigung, wie auch immer man es nennen könnte. Was kann denn der Einzelne tun? Es spricht ja dann alles dafür, das auf politischer Ebene weiter zu verhandeln.
Genau, ja. Das ist genau der Punkt. Wir brauchen kollektive Entscheidungen. Wir brauchen kluge kollektive Entscheidungen. Und was der Einzelne tun kann, ist, unsere Politiker, die ja letztendlich immer auf das reagieren, was die Menschen antreibt und was auch in den Medien entsprechend den Menschen nahegebracht wird, mit diesen Forderungen zu konfrontieren. Macht vernünftige Klimapolitik, indem er beispielsweise den Emissionshandel ausweitet oder eine CO2-Steuer einführt. Macht vernünftige Plastikpolitik, indem er das Problem an der Ursache packt und nicht irgendwelche Symbolik verkündet. Da gibt es Hoffnung, dass es genug Menschen geben wird in einer Gesellschaft, die bereit sind, tatsächlich Lösungen zu betreiben und auf Dinge zu verzichten, um dann vernünftige Lösungen herbeizuführen. Das ist die positive Nachricht, die aus unserem Experiment abgeleitet werden kann.
Wie optimistisch sind Sie wirklich?
Ich bin optimistisch, durchaus optimistisch. Ich glaube schon, dass wir die großen Kollektivmutprobleme, die wir im Moment haben auf der Welt, dass wir die langfristig in den Griff bekommen. Und dann werden wir wiederum die kooperativen Leute in der Gesellschaft brauchen, die diese Information nutzen, um dann die richtige Klimapolitik zu machen.
Populismus ist da nicht gerade förderlich?
Allerdings nicht. Und dass die Aktivisten mit Segelschiffen nach USA fahren, auch nicht. Weil was stellen die sich vor? Was ist deren Modell? Dass wir den Verkehr wieder auf Segelschiffe umstellen und das Fliegen aufgeben, das würde den Zusammenbruch der Weltwirtschaft bedeuten. Wirkliche Antworten werden von solchen Populisten eben nicht gegeben, sondern es werden nur plakative Antworten gegeben, aber die wirklich zugrunde liegenden elementaren Fragen werden nicht mal ansatzweise berührt.
Sagt Professor Joachim Weimann, Verhaltensökonom an der Uni Magdeburg, mit dem wir über die Frage diskutiert haben, was es denn eigentlich bringt, wenn der Einzelne nicht mehr fliegt. Und er sagt: Nicht besonders viel. Was bringt, sind kollektive politische Entscheidungen. Danke Ihnen.
Richtig. Bitte sehr.
Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer plant härtere Strafen für Verkehrsvergehen. Mehr dazu in den Wirtschaftsnachrichten mit Silke Hane.
Wer eine Rettungsgasse unerlaubt nutzt, soll künftig bis zu 320 Euro zahlen und für einen Monat Fahrverbot bekommen. Andere Verkehrsteilnehmer sollen außerdem besser vor Autofahrern geschützt werden. Parken in zweiter Reihe auf Geh- und Radwegen kostet künftig bis zu 100 Euro Strafe. Fußgänger, Radfahrer oder E-Tretroller dürfen nur noch mit einem Mindestabstand überholt werden. Dem Fahrradclub ADFC reicht das nicht. Geschäftsführer Burkhard Storck sagte dem Deutschlandfunk, zwar tue Scheuer auch etwas für Radfahrer.
Ich kann aber den Paradigmenwandel, der wirklich sagt, lass uns überall da, wo viele Menschen auf einem Fleck wohnen, mal wirklich dem Auto und dem motorisierten Individualverkehr ein bisschen Platz wegnehmen und lass ihn uns wirklich zurückschieben gegenüber Fahrradfahren, zu Fuß gehen und anderen Dingen. Diesen Paradigmenwandel kann ich noch nicht erkennen.
Scheuer will seine Pläne nun in die Ressortabstimmung innerhalb der Bundesregierung geben. Die Änderungen der Straßenverkehrsordnung sollen noch 2019 in Kraft treten. Linken-Chef Bernd Rieksinger stößt mit seiner Forderung nach der Abschaffung der ersten Klasse in Regionalzügen auf Kritik. Der Bahnbeauftragte der Bundesregierung, Enak Fährlemann, sieht darin sozialistische Gleichmacherei. Der Fahrgastverband Pro Bahn und der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen finden grober Unfug. Die Bahn blieb etwas sachlicher. Demnach würde es nicht viel bringen, die Plätze auszubauen. 6,5% der rund 1 Million Sitzplätze im Regionalverkehr sind der ersten Klasse vorbehalten. Die Zahl der Beschäftigten in der deutschen Industrie ist im Juni den dritten Monat in Folge gesunken. Sie nahm um 2000 ab im Vergleich zum Vormonat. Allerdings ist das immer noch ein Anstieg der Beschäftigten im Vergleich zum Vorjahr. Da gab es in der Industrie im Juni insgesamt 1,1% weniger Beschäftigte, in absoluten Zahlen 61.000. Unter anderem Bayer, BASF, Volkswagen und ThyssenKrupp haben den Abbau tausender Stellen angekündigt. In den Aufsichtsrat der Deutschen Bank zieht ein Vertrauter des Landes und Großinvestors Katar ein, der ehemalige UBS-Vorstand Jürgen Zeltner. Das teilte die Bank heute mit. Zeltner ist aktuell Chef der Luxemburger Privatbankengruppe KBL European Private Bankers, hinter der die katarische Herrscherfamilie Al-Thani steckt. Der 52-Jährige folgt auf Richard Meddings, der sein Mandat Ende Juli niedergelegt hatte.
Danke, Silke Hane. Wer Eigentümer einer begehrten Stadtwohnung ist, kann sich ans Fäustchen lachen. Er macht gerade Geld. Wer eine Wohnung in begehrten Städten kaufen oder mieten will, zieht in der Regel den Kürzeren. Der allgemeine Tenor lautet, es muss mehr gebaut werden. Und dann kommt heute die Meldung, die Behörden haben, ganz im Widerspruch dazu, zuletzt viel weniger Baugenehmigungen erteilt als noch im Vorjahr. Aber ist das wirklich ein Grund zur Sorge oder ist es vielleicht sogar ganz vernünftig, dass manche Städte sagen, wir winken nicht jeden Bauantrag durch und machen nicht jede Fläche zu Bauland? Brigitte Scholtes.
Fehlender Wohnraum, das ist vor allem eine sozialpolitische Frage. Es fehle nämlich vor allem Bauland für Wohnraum in Ballungsgebieten. Wohnungen also, deren Miete sich auch weniger begüterte Menschen leisten können. Dabei gäbe es mehr baureife Grundstücke in den Städten, als tatsächlich bebaut werden, sagt Markus Lehrmann, Hauptgeschäftsführer der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen.
Das sind Grundstücke, die zum Beispiel als Spekulationsgrundstücke benutzt werden, weil es im Moment in der Niedrigzinsphase sehr attraktiv ist, ein Grundstück zu halten, weil es Tag für Tag mehr Geld wert wird und man hält es als Sparbuch zurück. Es gibt aber auch Grundstücke, die untergenutzt sind, auf denen durch Aufstockung etwas passieren könnte. Wir müssen uns auch an den Gedanken gewöhnen, dass unsere Städte dichter werden. Wir brauchen mehr Wohnungen im Geschosswohnungsbau. Bis in die Hochhäuser hinein.
Das erste Problem könnte die Politik lösen, meint Lehrmann, indem man bebaute Grundstücke steuerlich entlastet, die Spekulation also weniger attraktiv wird. Das zweite sind Umbauten und Aufbauten, auch auf Parkhäusern oder Gewerbeimmobilien. Durch solche Aufstockungen könnten 1,1 Millionen Wohnungen, die durchschnittlich 85 Quadratmeter groß sind, entstehen, hat die Bundesarchitektenkammer errechnen lassen. Allerdings seien dazu auch mehr qualifizierte Stadtplaner in den Kommunen nötig, meint Lehrmann. Fachkräfte fehlen auch an anderer Stelle. So fehlten entsprechende Mitarbeiter in den Genehmigungsbehörden, sagt Inga Stein-Barthelmes, Sprecherin des Hauptverbands der deutschen Bauindustrie. Und die Bauindustrie stört sich an den unterschiedlichen Vorschriften in den einzelnen Bundesländern. Wenn der Typus eines Wohngebäudes in einem Bundesland genehmigt sei, dürfe es noch lange nicht in dieser Form in einem anderen erbaut werden. Wie man Investoren dazu bringt, mehr zu bauen, das macht derzeit das Land Nordrhein-Westfalen vor. Es vergibt zinsgünstige Kredite für den Fall, dass die Bauherren günstigen Mietwohnungsraum schaffen. Das könnte ein Beispiel auch für andere Bundesländer sein.
Denn insgesamt, wie Brigitte Scholtes berichtet hat, wurde in den ersten 6 Monaten dieses Jahres weniger Baugenehmigungen erteilt. Und da sind wir schon beim nächsten Thema. Jede Fläche zubauen und damit Fläche versiegeln, das ist einer der Gründe, warum viele Städte sich aufheizen, warum sie für Insekten und andere Lebewesen oft nahezu unbewohnbar werden. In unserer Serie darüber, wie Kommunen versuchen, klimafreundlicher zu werden, schauen wir heute auf grüne Dächer in Hamburg. Wo es geht, wird dort begrünt. Doch Umweltschutz sagen, noch besser wäre es, flächensparend zu bauen. Axel Schröder.
Auf dem Dach der Hamburger Umweltbehörde summen die Bienen, fliegen die bunten Boxen mit den Bienenstöcken an, die zwischen Schnittlauch, Thymian, Wiesenmargeriten und vielen unterschiedlichen Gräserarten aufgestellt sind. Darüber kreisen die Möwen.
Das ist eine geschützte Art. Gründächer sind auch Lebensraum, nicht nur für Möwen, sondern auch für Bienen, für Hummeln, für andere Arten von Insekten, für andere Arten von Vögeln, die hier brüten. Und insofern sind Gründächer ein wichtiger Beitrag auch zur Artenvielfalt in der Stadt.
Sagt Jan Dube, der Sprecher der Hamburger Umweltbehörde. Auf möglichst vielen Hausdächern sollen Grünflächen entstehen. Das Ziel, Lebensraum für Tiere schaffen. Und Hamburg will so auch den Folgen des Klimawandels begegnen.
Ein großer Vorteil in einer Stadt wie Hamburg, einer verdichteten, dicht bebauten Metropole, ist auch die Regenwasserrückhaltung, also die Versickerungsverzögerung bei Starkregen. Wenn wir beispielsweise einen Gewitterregenguss haben und große Mengen Wasser herunterkommen und in unseren Sielen riesige Mengen Wasser schnell abtransportiert werden, dann haben Gründächer den Vorteil, dass sie das Wasser so zurückhalten, dass es langsam in die Siele läuft und dadurch Überschwemmungen in den Städten und in Hamburg hier vermieden werden können.
Damit das gelingt, bietet die Stadt Bauherren und privaten Hausbesitzern Unterstützung an. Die Fördersätze sind gestaffelt, je nach Aufwand der Baumaßnahme und ihrem ökologischen Nutzen. Grundsätzlich gilt, je dicker die Bodenschicht und je größer die Rückhaltewirkung bei Starkregen ist, desto höher fallen die Zuschüsse aus.
Die kann man wieder kombinieren mit verschiedenen Förderarten, wie zum Beispiel auch für Solarzellen, für Solarthermie. Und dann kann ich auf der gleichen Fläche gleich mehrere Fördermöglichkeiten kombinieren und dadurch vielleicht auch mit einem attraktiven Preis mein Dach für Energiewende und Gebäudedämmung und Klimaanpassung ganz anders nutzen als das klassische Pappdach.
3 Millionen Euro hat die Stadt Hamburg dafür in den vergangenen 5 Jahren an Fördermitteln ausgegeben. Zufrieden mit diesem Engagement ist auch der Naturschutzbund Deutschland. Wenn Katharina Schmidt vom NABU Hamburg aus ihrem Bürofenster schaut, fällt auch ihr Blick auf ein kleines Gründach.
Am besten funktioniert ein Gründach mit einer möglichst hohen Substratauflage, weil eben nur dann auch Funktionen erfüllt werden können, also Bodenfunktionen, die auch die Habitate, die auf dem Erdboden sozusagen sind, erfüllen können. Und wichtig ist auch, dass man das möglichst naturnah gestaltet, also möglichst mit heimischen Arten bepflanzen, die eben auch den heimischen Tieren nutzen können.
Allerdings, so lobenswert die Gründachstrategie des Hamburger Senats auch sei, so wenig helfe sie in einer wachsenden Stadt mit jährlich etwa 10.000 Wohnungsneubauten gegen die nachteiligen Effekte der Flächenversiegelung, kritisiert Katharina Schmidt.
Das erfüllt halt nicht die ökologischen Funktionen, die jetzt eine unversiegelte Fläche am Boden hat. Aber trotzdem ist es natürlich immer zu begrüßen, wenn Dächer begrünt werden, anstatt sie einfach kahl zu lassen. Deswegen kann das schon auch einen wesentlichen Beitrag leisten. Aber nichtsdestotrotz wünschen wir uns eher, dass flächensparend gebaut wird.
Sinnvoll wäre es auch, eine Art Gründachkataster zu erstellen, um einen Überblick über die schon vorhandenen Flächen zu bekommen, sagt die Naturschützerin. Und ein zusätzliches Monitoringprogramm könnte Erkenntnisse darüber liefern, welche Gründacharten einen besonders hohen ökologischen Nutzen haben. Im Hamburger Senat wird derweil schon über den nächsten Schritt nachgedacht. Demnächst soll die Bürgerschaft über ein Programm zur Begrünung von Gebäudefassaden abstimmen. Die Pflanzen können nicht nur Schatten spenden und die Umgebungstemperatur senken, sondern speichern auch in der Vertikalen Kohlendioxid und produzieren Sauerstoff.
Für bessere Luft setzt Hamburg auf mehr Dachbegrünungen. So, jetzt kommt ein harter Bruch. Wir kommen zur Börse. Das große Thema dort ist heute noch immer der weltweite Konjunkturabschwung. Claudia Werle, wie hat sich das denn heute auf den DAX ausgewirkt?
Ja, der DAX schwankt ziemlich heftig. An Unsicherheitsfaktoren mangelt es ja nicht. Wir haben das Hin und Her in Sachen Brexit. Wir haben die Zollstreitigkeiten zwischen den USA und China, die immer noch Thema sind. Rezessionsängste bleiben gegenwärtig. Zeitweise hat der DAX bis zu 2% eingebüßt, rutscht auf 11.266 Punkte, der niedrigste Stand seit Februar. Jetzt ist das Minus nicht mehr ganz so stark, aber der DAX immer noch bei 11.387 Punkten.
Und welche Unternehmen hat es besonders hart getroffen?
Ja, im Prinzip sind das Unternehmen, die von der weltweiten Konjunkturentwicklung im Besonderen betroffen sind. Aktien von Autobauern beispielsweise sind im Minus. Unter einem Konjunktureinbruch leiden auch Fluggesellschaften in besonderem Maße, einfach weil Geschäftsreisen zurückgehen. Das Frachtgeschäft wird weniger, wenn weltweit weniger produziert und weniger Handel getrieben wird. Lufthansa-Aktien deshalb 5% im Minus. Und ich möchte noch die Banken an dieser Stelle erwähnen. Wenn die Wirtschaft nicht mehr so rund läuft, wenn von den Banken erwartet wird, die Zinsen zu senken, dann wiederum macht es das für Banken schwieriger, Geld zu verdienen. Aktien der Deutschen Bank sind heute nahe ihrem Rekordtief gefallen. Commerzbank-Aktien, die kosten zwischenzeitlich nur noch 4,66 Euro, so wenig wie noch nie.
Das legt dann den Verdacht nahe, dass wieder sichere Häfen gefragt sind, also Anleihen, und beim Gold merkt man es wahrscheinlich auch.
Das ist richtig. In unruhigen Zeiten wollen Anleger vor allem eines, nämlich ihr Geld in sicheren Häfen parken. Dafür sind sie auch bereit, Geld auszugeben. Eine Möglichkeit ist es, Staatsanleihen zu kaufen. Die Umlaufrendite ist heute auf einen neuen Rekordwert gefallen, ist von minus 0,64 auf minus 0,68% gesunken. Zum Vergleich, vor einem halben Jahr, da pendelte die Umlaufrendite noch bei 0%. Gold aktuell die Feinunze bei 1.518,11 $.
Ganz kurz noch zur SGL Carbon. Die waren auffällig heute, obwohl die eigentlich gestern gute Zahlen vorgelegt hatten. Warum sind die trotzdem so abgeschmiert?
Ja, das hängt damit zusammen, dass der Jahresausblick Anfang August noch bestätigt wurde. Jetzt das Zurückrudern, es sei ein Planungsfehler. Nicht nur das, die Prognosen für die kommenden Jahre, die sind obsolet. Das kam unerwartet. Der Chef nimmt seinen Hut, verlässt das Unternehmen und die Aktien brechen um rund 30% ein.
Frau Werder, es fehlt nur noch der Euro.
Der wird aktuell mit einem $1.1104 gehandelt.
Danke, Claudia Werle nach Frankfurt. Und heute kommen die neuen Filme ins Kino. Einer hat den Moderator von Kultur heute beeindruckt. Ich war zu Hause, aber über eine Frau, deren Teenagersohn verschwindet und der dann wieder auftaucht. Michael Köhler nimmt sie gleich hier in Empfang. Und das bei Kultur heute, das hier war Wirtschaft und Gesellschaft. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.